Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn. $81 Schadensersatz, weil Krebs mit verursacht. So sieht's ein Gericht in San Francisco. Zum zweiten Mal gab's für das Bayer-Unternehmen Monsanto jetzt eine Schlappe. Das Gericht in San Francisco sagt, der Lymphdrüsenkrebs eines Mannes dort, der geht auf den Unkrautvernichter Glyphosat zurück. Das war bisher mir nicht ganz klar. Wir schauen uns diesen Fall heute genauer an. Wir sprechen heute auch über einen Abgang, und zwar den von Julia Reda, Europaabgeordnete der Piratenpartei, die sich ja in letzter Zeit so wahnsinnig gegen die Urheberrechtsreform gestellt hat. Sie ist aus der Partei ausgetreten, weil sie Gilles Bordelais, dem ehemaligen Büroleiter der Piraten, sexuelle Belästigung vorwirft.
Gilles hat mehrere Frauen im Parlament bedrängt und der Beirat für Belästigung am Arbeitsplatz hat festgestellt, dass Aspekte seines Verhaltens sexuelle Belästigung darstellen.
Wie geht dieser Fall weiter? Wir schauen nach. Und wir müssen an diesem Donnerstag über eine Mauer aus Käse sprechen. Die will nämlich ein US-Künstler dort aufbauen, wo Donald Trump auch seine Mauer haben will, an der Grenze zu Mexiko. Eine Mauer aus Käse. Was nimmt man dafür ein?
Auf jeden Fall Schnittkäse, aber eher noch Hartkäse. Hartkäse ist gut zu stapeln. Wird auch, da er relativ trocken auch lagerbar ist, wird auch nicht ganz so schnell verderben.
Katrin Heuer ist Käsesommelier und was ihr immer schon über Käse wissen wollt, ihr hört es heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es war mal ein Rohrreiniger. In den 60er Jahren kam Glyphosat auf den Markt, um eigentlich Rohre zu reinigen. Dann hat man mal aus Versehen so ein bisschen daneben gekippt und gemerkt, hey, super, das tötet auch Unkraut. Und seitdem ist Glyphosat gegen Unkraut im Einsatz, zum Beispiel im Unkrautvernichter Roundup von Monsanto, der Bayer-Tochter. Edwin Hardeman aus den USA hat den Unkrautvernichter Roundup auch auf seinem Grundstück im Einsatz gehabt. Hat da ein bisschen Efeu weggemacht und Unkraut und bekam vor 4 Jahren die Diagnose Lymphdrüsenkrebs. Seitdem ging er gegen Monsanto vor Gericht. Jetzt hat er Recht bekommen und Monsanto muss ordentlich zahlen. Ihm $81 Millionen Schadenersatz. Wir sprechen mit unserem Wirtschaftskorrespondenten Mischa Erhardt aus Frankfurt am Main. Mischa, kann man jetzt also eine Verbindung ziehen zwischen Krebs und Glyphosat?
Also wenn man sich dieses Urteil in San Francisco ansieht, dann kann man diese Verbindung ziehen. Glyphosat habe wesentlich zur Krebserkrankung von Edwin Hardeman beigetragen. Das war das erste Urteil, was in San Francisco getroffen wurde. Und das zweite war jetzt, dass Bayer und Monsanto haftbar dafür sind, deswegen diese hohe Strafe. Und sie hätten eben nicht vor den Risiken gewarnt. Aber, und da kommt das kleine Aber, Bayer kann und wird in die Berufung gehen und beharrt immer noch darauf, unser Unkrautvernichter ist unschädlich. Und da steht also im Moment noch die Aussicht, dass Bayer da auch vielleicht Erfolg haben könnte, wobei es aber im Moment nicht so aussieht.
Weiß man denn schon, welche Studien für das Verfahren zugelassen wurden? Es gibt ja bisher sehr unterschiedliche Einschätzungen zum Krebsrisiko von Glyphosat von verschiedenen Expertinnen und Experten.
Das ist richtig. Die Kritiker, die berufen sich vor allem auf die Weltgesundheitsorganisation. Die hat im Jahr 2015 Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Die Umweltbehörde in den USA, die beruft sich offenbar auf andere Studien. Die gehen davon aus, dass Glyphosat nicht krebserregend ist. Davon geht ja auch Bayer aus. Und jetzt gibt es eine sehr interessante Studie, die ungefähr vor einem Jahr herausgekommen ist. Und die hat untersucht, worauf sich eigentlich beide Parteien beziehen. Und da kam dann heraus, dass eben die Institutionen, Behörden und auch Umweltbehörden wie in den USA, die gesagt haben, Glyphosat können wir zulassen, das ist ungefährlich, die haben sich im Wesentlichen, sagt diese Studie, auf Studien berufen, die von der Industrie mehr oder weniger finanziert wurden und die manchmal auch nicht öffentlich gemacht wurden. Und dann kamen die meistens zu dem Schluss, nein, das ist nicht schädlich. Die Weltgesundheitsorganisation, die hat sich offenbar auf Studien in der Mehrzahl berufen, die öffentlich waren, wissenschaftliche Studien. Und da kommen eben 70% der Studien zu dem Schluss, das ist krebserregend. Und deswegen kamen die zu einem anderen Schluss. Also das hängt offenbar sehr stark, da hast du völlig recht, von den Studien ab, die man da ranzieht und ob oder inwieweit möglicherweise die Industrie da ihre Finger im Spiel hat.
Wie hat denn Bayer bzw. die Bayer-Tochter Monsanto jetzt auf das Urteil reagiert?
Also die haben mal wieder, muss man sagen, enttäuscht reagiert. Das haben sie auch schon bei den letzten beiden Urteilen gesagt. Sie werden in Berufung gehen, denn sie gehen davon aus, ihr Unkrautvernichter auf Glyphosat-Basis ist unschädlich. Sie berufen sich da auf 40 Jahre, in denen ja Studien erschienen sind, wo eben immer herauskam, das kann man ruhig auf die Felder kippen. Das heißt also, sie verteidigen da ihre Produkte. Und sie haben auch gesagt, sie werden das sehr entschieden tun. Das müssen sie übrigens auch, denn Glyphosat ist ziemlich wichtig für Bayer und deren Geschäft geworden.
Das Verfahren war jetzt ein sogenanntes Bellwether Case, also es könnte richtungsweisend für weitere Verfahren sein. Wie nervös ist man da bei Bayer?
Ja, da müsste man jetzt die kleine Maus in der Chefetage bei Bayer sein, um das rauszukriegen. So genau wissen wir es nicht. Nach außen hin scheint der Konzern ziemlich gelassen zu reagieren. Wie immer sagt er eben, wir sind enttäuscht, aber wir erkennen das nicht an, denn wir gehen davon aus, dass unsere Mittel unschädlich sind. Aber du sprichst es an, dieser Bellwether Case, das ist so ein Musterverfahren. Und an diesem Musterverfahren können sich andere Kläger richten. Wenn sie einen Vergleich zum Beispiel mit Bayer eingehen wollen, können sie sich zum Beispiel auch an der Schadenssumme, die da jetzt ausgehandelt wurde, orientieren. Und dann würde das ziemlich teuer für Bayer und dann müssten die auch ziemlich nervös werden.
Also gelassene Reaktion von außen erstmal bei Bayer, aber gab es schon eine Reaktion an der Börse?
Die gibt es. Wenn wir uns die Übernahme anschauen, die ist im letzten Sommer abgeschlossen worden, dann hat seitdem der Börsenkurs von Bayer um 45% nachgegeben. Das ist ziemlich radikal und jetzt natürlich auch nach diesen Urteilen hat die Aktie noch einmal nachgegeben. Das liegt einfach daran, dass Analysten drauf schauen und sagen, oh Gott, wenn da jetzt diese Bellwether Case so entschieden werden und das ist ja jetzt schon das zweite Gerichtsurteil, das so eine Schadensersatzsumme einem Kläger zuspricht und da sind noch 11.200 Stand Januar in den USA vor Gericht anhängig, dann kann das in die Milliarden gehen und das kann dann, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, sogar einen Konzern wie Bayer in die Knie zwingen.
81 Millionen Dollar Schadensersatz. So viel soll die Bayer-Tochter Monsanto an den krebskranken Amerikaner Edwin Hardeman zahlen. Der hat den Unkrautvernichter Roundup benutzt in seinem Garten und das Gericht in San Francisco sagt eben, seine Krebserkrankung hat auch mit dem zu tun, was da in Roundup eben drin ist, nämlich Glyphosat. Darüber haben wir gesprochen mit unserem Wirtschaftskorrespondenten Mischa Erhard. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist es nicht so? Derjenige oder diejenige, die am lautesten schreit, der oder dem wird zugehört. Dieser Arithmetik scheint man irgendwie nicht immer zu folgen. Siehe britisches Unterhaus, da wird ständig laut geredet und auf sich aufmerksam gemacht, nur kein Austrittsantrag konnte bisher eine Mehrheit bekommen. Wir haben uns gefragt, wie kann ich in der Gruppe von Menschen, in der ich mich befinde, davon alle überzeugen, dass mein Vorschlag der allerbeste ist. Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt war heute auf dem Unicampus in Köln unterwegs und es hat nicht lange gedauert, da gab es auch schon den ersten schönen Konflikt, der einen Lösungsvorschlag benötigte.
Folgendermaßen, wir sind jetzt gerade fertig geworden mit einer Gruppenarbeit und wollen essen gehen und wir können uns einfach nicht entscheiden, welches Lokal wir gehen. Und alle haben eine andere Präferenz. Da versucht jeder dem anderen das ein bisschen so in seine Richtung zu ziehen.
Ja, und jetzt?
Ja, jetzt habe ich vorgeschlagen, wir schauen uns mal den Laden an, wo die anderen dagegen sind. Und ich gehe einfach mal davon aus, wenn wir schon davor stehen, werden wir da reingehen.
Das ist Roman und ganz klar, der hat sich gerade selbst zum Anführer der Gruppe auserkoren. 6 Studentinnen und Studenten, die jetzt das Ende ihrer Gruppenarbeit eigentlich feiern wollen. Und keiner kann sich so recht entscheiden, wohin es gehen soll. Keiner außer Roman.
Ich bin auf jeden Fall der Entscheider. Also das versuche ich schon gern zu sein.
Ja. Die anderen 5 murren nicht, sie folgen ihm bereitwillig. Psychologisch ist diese Szene prototypisch. Viele Leute wollen gar keine Anführer sein, sondern sind froh, dass einer übernimmt. Sagt auch Dr. Wolfgang Krüger, Psychologe und Buchautor aus Berlin.
Sie haben in Gruppen normalerweise etwa 95% Mitmacher. Die warten gewissermaßen ab, was passiert. Und der Anteil derer, die tatsächlich sehr kreativ sind, die sehr bestimmt sind, die auf Dauer immer wieder neu auch Projekte vorschlagen und sie im Detail auch realisieren, das sind ungefähr 5% in solchen Gruppen.
Eileen ist eine von denen, die Roman, dem Anführer, jetzt ohne Diskussion ins Restaurant folgen. Sie findet es nicht schlimm, dass sie gerade nicht mitbestimmt. Das entscheidet sie immer je nach Situation.
Ja, ich würde sagen, kommt drauf an. Wenn das jetzt zum Beispiel so Gruppenprojekte in der Uni sind, dann würde ich meine Meinung schon gerne durchsetzen, wenn ich davon überzeugt bin. Aber wenn es jetzt irgendwie darum geht, was mit Freunden zu machen, zum Beispiel, wo man jetzt essen geht, dann bin ich halt auch eher so, du darfst das entscheiden, wenn du damit glücklicher bist.
In vielen Gruppen sind die Initiative haben, durchaus willkommen,
meint Dr. Wolfgang Krüger, weil die 95% der Gruppe einfach gerne mitlaufen, statt selber zu entscheiden. Denn Anführer zu sein, ist anstrengend.
Weil es durchaus sein kann, dass er Projekte vorschlägt und sehr begeistert ist. Und das kommt nicht an. Also das ist schon manchmal eine harte Nummer.
Was kann ich also nun tun, wenn ich mich unter diesen 5% der Anführer wähne und gerne möchte, dass die Gruppe meiner Meinung, meinen Wünschen oder einfach nur meinem Lieblingsfilm folgt?
Dann brauchen Sie eine hohe Emotionalität, wie Sie andere immer wieder ansprechen und anreden und gucken, die zu begeistern. Und dann kommt das Witzigste. Wenn Sie das haben, dann müssen Sie im Gruppenprozess, wenn es denn läuft, wenn die anderen Feuer gefangen haben, dann müssen Sie sich mitunter sogar zurückziehen. Und zwar so sehr, dass die anderen die Chance haben, das aufzugreifen, das zu ihrer Sache zu machen, sonst werden sie zu dominant.
Also willst du gelten, mach dich selten. Es ist psychologisches Geschick gefragt, wenn man die Gruppe in seine Richtung lenken will. Denn auch wenn es 95% an Gruppenmitgliedern gibt, die gerne mitlaufen, einfach nur bestimmen funktioniert nicht, sagt Krüger. Nicht mehr.
Also wenn Sie heutzutage einfach bestimmen, wie das möglicherweise beim autoritären Charakter in den 30er Jahren noch ging oder in der Nachkriegszeit in den 50er, 60er, das käme heute nicht mehr gut an. Nicht, wenn einer im Grunde einfach so tut, so nach dem Motto, ich bin hier der Chef. Das klappt in Gruppen meistens nicht, sondern die Gruppen wollen überzeugt werden.
In Sachen Kino kann Dr. Wolfgang Krüger selbst mitreden. Einmal im Monat ist er mit seinen Freunden fest für einen Film verabredet und nicht selten will er sie von seinem Lieblingsfilm überzeugen.
Ich schlage einmal im Monat einen Film vor und dann gehen wir alle ins Kino. So, und das beginnt damit, dass ich gucke, welcher Film könnte für alle interessant sein. Dann gucke ich mir den Vorfilm an, dann gucke ich, wie fanden andere den Film. Und bespreche das dann mit meiner Frau und dann mache ich eine Rundmail mit relativ viel Information und mit einem Trailer, den sich alle angucken können und begründe, warum ist dieser Film für uns alle wichtig und dass wir hinterher noch essen gehen. Also ich werbe richtig um die anderen.
Meistens klappt's, verrät mir Krüger, aber manchmal kann selbst der Psychologe nicht gegen eine Gruppendynamik anstinken.
Man muss es eben auch aushalten, dass eine Gruppe den Vorschlag nicht so richtig aufnimmt.
Werben für den eigenen Vorschlag bringt aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen was. Und wer weiß, vielleicht bringt es ja morgen auch was bei den Briten. Da findet nämlich das dritte Mal die Abstimmung über Theresa Mays Vorschlag, wie man denn aus der EU austreten möchte, in statt. 29. März, wohlgemerkt morgen, an dem Datum wollte Großbritannien eigentlich schon raus aus der EU sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle, die die Diskussion um die Urheberrechtsreform in den letzten Tagen mitverfolgt haben, kennen vermutlich auch ihren Namen. Julia Reda, sie saß für die Deutsche Piratenpartei im EU-Parlament, eine der leidenschaftlichsten Gegnerinnen der Urheberrechtsreform. Und nach ein paar Stunden nach dieser Abstimmung hat sie ganz überraschend gesagt, Leute, ich trete aus der Piratenpartei. Und wählt die bloß nicht mehr bei der Europawahl. Im Mai hat sie gleich noch hinterhergeschossen. Anne Zuber aus der Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Warum hat sie das gemacht?
Also es geht um einen Kandidaten, den die Deutsche Piratenpartei für die Europawahl aufgestellt hat. Gilles Bordelais heißt der, steht auf Listenplatz 2. Er war bis vor kurzem noch Julia Reders Büroleiter und ihm wird sexuelle Belästigung vorgeworfen. Julia Reda erklärt das Ganze in einem YouTube-Video.
Gilles hat mehrere Frauen im Parlament bedrängt und der Beirat für Belästigung am Arbeitsplatz hat festgestellt, dass Aspekte seines Verhaltens sexuelle Belästigung darstellen. Das ist für mich absolut inakzeptabel. So jemand darf nicht gewählt werden.
Und Julia Reda sagt jetzt, wer ihre Arbeit wertschätzen will, sollte eine Partei wählen, die sich gegen Uploadfilter engagiert hat, aber eben nicht die Piratenpartei.
Ist denn dieser Vorwurf sexuelle Belästigung wirklich neu oder wieso kommt das jetzt plötzlich?
Der Vorwurf ist nicht neu. Julia Reda selbst sagt, sie hat noch letztes Jahr im Sommer, als die Piraten ihre Kandidatenliste für die Europawahl gemacht haben, für Bordelais geworben. Aber ein paar Tage später kamen dann die ersten Vorwürfe gegen ihn und Julia Reda sagt, sie hat sofort angefangen, Nachforschungen anzustellen.
Und ich habe schnell festgestellt, da gibt es eine ziemlich große Zahl von Frauen im Europaparlament, die schon lange unangenehme Erfahrungen mit Gilles Baudelaire gemacht haben und die sich in seiner Gegenwart einfach nicht mehr wohlgefühlt haben und ganz gezielt ihn gemieden haben.
Und eine der Frauen, die Baudelaire Belästigung vorgeworfen haben, hat dann Beschwerde eingereicht beim Beirat für Belästigung am Arbeitsplatz. Der hat Baudelaires Verhalten zum Teil als sexuelle Belästigung eingestuft. Das heißt, er hat den Frauen Recht gegeben. Das war alles im Februar, also vor einem Monat erst.
Und wieso steht Baudelaire trotzdem noch auf der Liste?
Naja, da wird so ein bisschen der schwarze Peter hin und her geschoben. Julia Reda kritisiert ihre eigene Partei, meint, der Bundesvorstand der Piraten hätte das verhindern können, wenn er direkt durchgegriffen hätte und nicht erst abgewartet hätte, wie der Beirat für sexuelle Belästigung in dieser Sache entscheidet.
Was sagt wiederum der Bundesvorstand?
Der sagt, ja, wir wussten seit letzten November von den Vorwürfen, haben uns aber zu diesem Zeitpunkt dagegen entschieden, Baudelaire von der Liste zu streichen, weil das bedeutet hätte, dass die Partei dann eine komplett neue Liste braucht und das wäre aus Zeitgründen nicht möglich gewesen. Und dann hätte die Gefahr bestanden, dass die Piraten komplett raus sind aus der Europawahl. Außerdem, zweite Sache, sagt der Bundesvorstand, habe Baudelaire versprochen, dass er selbst von der Liste zurücktritt, wenn die Vorwürfe gegen ihn sich erhärten. Das haben sie ja dann. Das hat er aber nicht gemacht. Er ist nicht zurückgetreten, sondern hat stattdessen hinter dem Rücken der Partei fristgerecht seine Wahlunterlagen beim Bundeswahlleiter eingereicht, sagt die Partei.
Und Baudelaire selbst, was hat er gesagt? Wie hat er sich geäußert jetzt?
Er hat sich nur zu den Vorwürfen geäußert, er habe die Partei getäuscht. Die hat er gegenüber Spiegel Online zurückgewiesen und er sagt, dass er in den letzten Monaten regelmäßig im Austausch war mit dem Bundesvorstand.
Also die ganze Kiste ist ziemlich verworren, halten wir fest. Wie könnte es jetzt weitergehen?
Also gegen die Kandidatur selbst kann die Partei wahrscheinlich nichts mehr machen. Sie schreibt auf ihrer Website, dass sie vorletzte Woche noch versucht hat, Baudelaire von der Liste streichen zu lassen. Das hat der Bundeswahlleiter aber abgelehnt. Der entscheidet nur über Formalien, nicht über moralische Dinge. Jetzt prüft der Piraten-Bundesvorstand, ob Baudelaire aus der Partei ausgeschlossen werden kann. Dann könnte er zwar gewählt werden und ins Parlament einziehen, aber wäre dann nicht Mitglied der Piratenpartei. Und die europäischen Piraten, also die anderen Piratenparteien der anderen Länder, haben auch schon gesagt, dass sie nicht mit ihm zusammenarbeiten wollen.
Julia Reda, Abgeordnete für die Piraten im Europaparlament, tritt aus der Piratenpartei aus und ruft dazu auf, die Partei bei der Europawahl nicht mehr zu wählen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und wenn ihr uns in Österreich hört, dann denkt euch bitte jetzt den Namenszusatz von bei Verena von Keitz weg, denn in Österreich sind von und zus tatsächlich schon länger verboten, dürfen schon seit Jahren eigentlich nicht mehr vergeben werden und wer sich jetzt trotzdem so nennt, der kriegt ordentlich Stress mit den Behörden. Gerade jetzt kocht diese Adelstiteldiskussion wieder hoch, Verena, warum?
Es gibt gerade einigen Streit, weil die Gerichte und Standesämter seit einiger Zeit verschärft gegen alles vorgehen, was in österreichischen Ohren oder in österreichischer Sprache nach Adel klingt. Also das betrifft auch den Enkel des letzten Kaisers, nämlich Karl Habsburg, dessen Homepage karlvonhabsburg.at heißt und der deshalb im letzten Jahr vom Magistrat der Stadt Wien eine Geldbuße von 70 Euro aufgebrummt bekommen hat.
Also jemanden, der wirklich adlige Vorfahren dann hatte und um so zu heißen, ja diesen Titel bekommen hat. Also das ist in Österreich verboten.
Ja, genau. Die Grundlage ist das Adelsaufhebungsgesetz, das vor 100 Jahren in Kraft getreten ist, am 3. April 1919. Damals hat die junge österreichische Republik auf das Ende der Monarchie reagiert und den Adel abgeschafft. Und zwar nicht so, ich sag mal, luschi wie in Deutschland und Frankreich, wo ja ebenfalls die Adelsprivilegien alle abgeschafft wurden, aber die Leute ihren Namen und Titel behalten durften. Das ist in Österreich eben anders. Da darfst du nicht mehr vorne
zuheißen. Also alles Fake. Fürstin Gloria ist gar nicht adlig, gibt's gar nicht mehr. Den Adel also, ja.
Genau, auch in Deutschland nicht und in Frankreich nicht, aber die Namen gibt es noch. Damit das alle mitkriegen, hat Österreich gesagt, Privilegien weg allein reicht nicht. Man soll auch an den Namen nicht mehr erkennen können, ob jemand früher mal solche Privilegien genossen hat. Wie gesagt, deshalb von und zu Freifrau und Graf, diese ganzen Titel mussten ab 1919 alle weg.
Das ist ja jetzt schon eine Weile her. Warum ist es jetzt gerade wieder Thema?
Weil offenbar die Ämter und Behörden seit einiger Zeit schärfer vorgehen, gerade auch bei Namen ausländischer Herkunft, wo sich so ein Von eingeschummelt hat. Tricky ist es vor allem für Österreicher, deren Namen aus der Schweiz, Deutschland oder den Niederlanden kommen und deren Namen dann oft auch wirklich gar nichts mit Adel zu tun haben, sondern Herkunftsbezeichnungen sind. Mhm. Wie bei einem Mann mit dem Nachnamen von der Alm, den er von seiner Schweizer Mutter hat. Und da er nun Ende 2018 der Verfassungsgerichtshof entschieden hat, dass er das von ablegen muss, obwohl der Name anscheinend wirklich bedeutet, dass seine Familie von einem bestimmten Berg bei Zürich stammt. Also wirklich Adel, nichts damit zu tun.
Aber muss er denn von nur ablegen oder auch der Alm?
Das habe ich auch versucht.
Kann man?
Ich glaube, er heißt jetzt dann, ich weiß gar nicht, wie sein Vorname ist, aber der Alm. Also nur das von weg.
Guido der Alm.
Guido der Alm. Mhm. Vielleicht auch das habe ich halt nicht gefunden tatsächlich.
Das heißt aber auch, über das, was wir jetzt sprechen, es könnte in der Tat auch den österreichischen Bundespräsidenten treffen. Der hat ja auch einen Van in seinem Namen,
genau.
Alexander Van der Bellen.
Alexander Van der Bellen hat niederländische Vorfahren, daher kommt sein Name. Auch sein Name ist kein ehemaliger Adelstitel, sondern eine Herkunftsbeschreibung. Und auch das französische De, ne, wie de Maizière, wird inzwischen zum Teil in Österreich schon kassiert, bei österreichischen Staatsbürgern. Ja, und deshalb gibt es seit kurzem einfach Protest. Eine Facebook-Gruppe Adelsaufhebungsgesetz will Leute versammeln, die noch von heißen und Druck machen gegen schärfere Vorgehen der Behörden. Initiiert hat das der Schweizer Nikolaus von Steiger. Der darf selbst so heißen, weil er ja Schweizer ist. Auch in Österreich darf er auch in seinem Pass das so reinschreiben. Aber seine Frau ist eine Österreicherin und die durfte nach der Hochzeit nicht den Namen annehmen von ihm. Also sie kriegt auch keinen österreichischen Pass mit dem von Steiger drin.
Okay, und diese Aktivisten, von denen du gesprochen hast, die wollen, dass das Adelsaufhebungsgesetz abgeschafft wird, ja?
Also sie wollen nicht das Adelsaufhebungsgesetz abschaffen, aber sie wollen eine Lösung, wie sie hier bei uns in Deutschland halt vorherrscht, dass die Namen einfach so bleiben dürfen, wie sie sind.
So wie deiner.
Genau. Wenn ich die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen würde, dann hast
weg.
Du ja schon gesagt, Verena Keitz.
Klingt nicht so.
Findet ja, einsilbig.
Vor allem jetzt auch nicht mehr, nachdem man dich mit einem von kennt.
Ja.
Geht eigentlich nicht mehr. Streit ums von im Namen gibt es in Österreich. Da ist es nämlich verboten, weil es nach Adel klingt, auch wenn der Name damit erstmal gar nichts zu tun hat.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn immer mehr Leute den Service deiner Firma nutzen, du aber immer weniger Geld damit verdienst, dann läuft ja was falsch. Bei der Deutschen Bahn könnte man das so zusammenfassen. Die Bahn hat heute ihre Bilanz vorgestellt für 2018. Mehr Fahrgäste, ja, aber weniger Gewinn. Was daran liegt, dass mehr Züge was Geld kosten, dass Bahnhöfe Geld kosten, dass das Schienennetz teuer ist und das Personal auch ausgebaut werden soll. Und da muss man eben drauflegen. Und auch wieder gestiegen die Unpünktlichkeit. 2018 war jeder vierte Fernzug verspätet. Im Jahresdurchschnitt erreichten nur 74,9% der ICEs, der Intercities und der Eurocities ihre Ziele pünktlich. Es ist einfach zu viel los auf den Schienen, sagt heute Bahnchef Richard Lutz.
Kleinste Verzögerungen wirken sich schnell auf das gesamte Netz aus. Konkret führt das zu Staus auf der Schiene. Ein Zug hält andere auf oder bremst sie aus.
Tja, so ist das nun mal, aber bleibt das auch so? Ich habe heute darüber mit Professor Christian Böttger gesprochen. Er ist Verkehrsökonom an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und ich habe ihn in der Tat an einem Bahnhof erwischt. Wollte von ihm erstmal wissen, wie er denn die Bilanz der Bahn beurteilt. Mehr Fahrgäste, aber weniger Gewinn bei der Bahn. Überrascht?
Nein, also die Zahlen waren so ungefähr absehbar, dass der Personenverkehr, der Personenfernverkehr gut läuft, ist bekannt. Und dass die Zahlen nicht so gut sind, ist auch bekannt. Also von daher birgt also die Bilanz von den Zahlen her keine große Überraschung. Zum ersten Mal wurde jetzt im Prinzip eben genannt, wie die Unterfinanzierung ist, dass man sagt, die Bahn braucht für dieses Jahr noch 2,2 Milliarden und fürs nächste Jahr 4 Milliarden. Diese Zahlen waren in der Tat neu, aber die wurden ja in den letzten Tagen auch schon kommuniziert.
Wenig überraschend auch in dieser Bilanz, dass die Bahn weiterhin nicht pünktlich ist. Hat das einfach damit zu tun, dass so wahnsinnig viele Bahn fahren?
Ja, es gibt eine Reihe von Gründen. Zum einen ist es so, dass jetzt eben vermehrt Geld für Ersatzinvestitionen bereitgestellt wird. Das heißt, es wird mehr gebaut. Das hat eben die Folge, dass wegen Baustellen die Pünktlichkeit sinkt. Der zweite Punkt ist die Rente mit 63, die dazu geführt hat, dass also plötzlich Personal knapp wird. Das kam eben sehr überraschend und hat die Bahn schon sehr getroffen. Das dritte ist, dass die Züge veraltet sind. Da ist die gute Nachricht, die neuen Züge sind ja bestellt. Das müsste also jetzt kurzfristig besser werden. Und die vierte Nachricht, und das ist das Betrüblichste, ist, weil eben der Personen-, aber auch der Güterverkehr sich immer mehr verschieben auf die Hauptachsen und in die Knoten hinein. Deswegen sind die überlastet und da reicht eigentlich heute die Kapazität nicht mehr aus. Das ist das eigentlich Schlimme und Gefährliche für die Bahn.
Das heißt, man müsste eigentlich eine Infrastruktur neben dem Personenverkehr bauen für den Güterverkehr?
Das ist eine der vielen Ideen. Also grundsätzlich kann man halt sagen, dass wir insgesamt zu wenig Infrastruktur haben für das, was die Eisenbahn heute macht und was auch in der Zukunft machen soll. Es sind ja in den letzten Jahren die Mittel für Neubauvorhaben wirklich noch gekürzt und gestrichen worden. Und damit reicht es jetzt eben einfach nicht mehr aus. Auch die politischen Ziele der Bundesregierung, den Verkehr bis 2030 zu verdoppeln auf der Schiene, die sind mit der jetzigen Haushaltslinie einfach nicht erreichbar.
Herr Böttke, wir erwischen Sie ja gerade am Bahnhof, und zwar am Grenzbahnhof Chiasso, an der Grenze zu Italien und Schweiz. Das Schweizer Bahnmodell wird ja immer sehr, sehr gelobt. Besser ausgebautes Netz, bis ins letzte Kanton reinfahren die Züge fahren auch zur geraden Uhrzeit ab, weniger Verzögerung. Lässt sich da was kopieren?
Ja, also mit Sicherheit gibt es Dinge, bei denen man auch etwas lernen kann von den Schweizern. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt, aber die Schweiz macht vieles richtig. Und insbesondere gibt es einen breiten politischen Konsens auch für den Ausbau der Schiene. Und der stellt natürlich schon mal einen riesigen Vorteil dar, sodass man in der Schweiz eben auch relativ langfristig Infrastruktur planen und bauen kann. Und diesen Konsens und die dafür erforderlichen Mittel gibt es in Deutschland leider nicht.
Wie steht denn die Deutsche Bahn, abgesehen von der Schweiz, mit anderen Ländern, die es in Europa gibt, da?
Naja, also man sollte nicht alles schlecht machen, schlecht reden. Die Deutsche Bahn macht sicher vieles richtig. Wenn man sich anguckt, sie haben vermutlich das beste Kundenbuchungsportal in Europa mit dem DB-Navigator. Und unpünktliche Züge gibt es auch in anderen Ländern. Und wir regen uns eben natürlich, weil wir das anders gewöhnt sind, über die Pünktlichkeit in Deutschland auf. Aber viele Züge sind eben auch pünktlich. Und an vielen Stellen, muss man sagen, macht die Bahn auch etwas wichtig. Aber wir haben natürlich schon dramatische Probleme, die daher rühren, dass die Bahn einfach sich finanziell übernommen hat. Sie hat sich eben vorgenommen, ein internationaler Logistikkonzern zu werden und hat dafür sehr viel Geld außerhalb von Deutschland investiert und außerhalb des klassischen Bahngeschäftes. Und dieses kann sie jetzt eben nicht mehr finanzieren und deswegen ist die Bahn eben auch finanziell in solchen Schwierigkeiten. Sie muss eben die beiden nächsten Jahre eben 6,5 Milliarden finanzieren, für die völlig unklar ist, wo das Geld herkommen soll. Und das ist also die Herausforderung, vor der die Bahn steht.
Und jetzt sind wir in der Tat zum Sitzplatz von Herrn Böttger mitgegangen in den Zug rein. Haben Sie ihn schon gefunden?
Ja, ich habe schon einen, ja.
Perfekt. Christian Böttger ist Verkehrsökonom an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Und mit ihm habe ich über die Bilanz der Bahn gesprochen, die heute vorgestellt wurde.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht habt ihr das mitbekommen. Ein Künstler aus Los Angeles will entlang der Grenze zwischen den USA und Mexiko, also dort, wo auch Donald Trump gerne eine Mauer bauen will, eine Mauer aus Käse errichten. Diese Käsemauer soll etwa 1,80 Meter hoch und 90 Zentimeter breit sein. Casimo Cavallaro, der Künstler, sammelt gerade noch Geld, um seinen Traum umzusetzen. Und er sagt in einem Video, er reagiere mit dieser Kunstaktion auf das, was eben politisch passiert.
This is a moment that we're talking about an issue, about walls. And I think it's very important that artists create something that lasts in our time to see that this is what's happening.
Wir haben uns gefragt, was für einen Käse braucht man denn eigentlich, um eine gute, solide Mauer zu bauen? Katrin Heuer ist Diplom-Käsesommelier und leitet das Schulungszentrum am European Cheese Center in Hannover. Ich habe heute mit ihr gesprochen und ich wollte wissen, ja, welcher Käse eignet sich am besten zum Bau einer Mauer?
Naja, auf jeden Fall Schnittkäse, aber eher noch Hartkäse. Hartkäse ist gut zu stapeln, wird auch, da er relativ trocken auch lagerbar ist, wird auch nicht ganz so schnell verderben.
Haben Sie da schon so einen Hartkäse im Auge, den man nehmen könnte?
Ja, ich hatte jetzt spontan daran gedacht, wenn schon eine Mauer, dann muss man was ganz Kompaktes nehmen. Da eignen sich natürlich ganz gut Parmesan, Leiber.
Wie groß und wie breit sind die?
Ich glaube, wir haben vorhin ausgemessen, also der Durchmesser dürfte so knapp 50 Zentimeter sein und die Höhe so um die 25 Zentimeter. Die sind sehr, sehr fest und so könnte man eigentlich ganz gut so übereinander versetzt, könnte man das übereinander stapeln.
Bräuchte man vielleicht dabei 1,80 Meter Höhe und 90 Zentimeter Breite, so etwa 7 bis 8 Blöcke für die Höhe und wahrscheinlich 2 in der Breite. Aber kostet ja, oder? Parmesan ist doch ein teurer Käse.
Ja, auf jeden Fall kostet es viel. Aber ich denke, jemand, der mit Parmesan oder mit Käse eine Mauer errichten will, noch dazu an der Grenze zu Mexiko, der darf sich das was kosten lassen.
Warum sind denn jetzt Schweizer Käse nicht so geeignet, weil die Löcher haben?
Naja gut, der Emmentaler. Aber ansonsten gibt es genügend Schweizer Käse, die keine Löcher haben. Die wären auch geeignet. Also so ein ganz fester Appenzeller oder Greizer, die können Sie durchaus auch nehmen. Die sind nur viel flacher und da würden wir weit mehr dafür brauchen. Und weil ich denke, es geht ja nicht ganz so um die Breite dieser Mauer, sondern eher um die Höhe der Mauer.
Was ist denn mit einem Gouda? Ich glaube, der alte Gouda oder der mittelreife, der ist ja auch recht kompakt und hart, oder?
Ja, ist er auch. Ich befürchte, dadurch, dass die so eine leichte Rundung haben, würden die zu schnell insgesamt, also 1,80 Meter, eine ganz schöne Höhe, würden die eben umfallen.
Der Künstler sagt, er mag Mauern eigentlich nicht, aber diese schon, weil sie verderblich ist. Wie sieht das denn aus mit dem Parmesan? Ab wann fängt der denn irgendwie an zu riechen oder nicht mehr genießbar zu sein?
Na gut, das ist ja recht warm an der Grenze zu Mexiko. Und der würde sehr schnell ausschwitzen und es würde ihn nicht gut tun. Zum einen das Ausschwitzen, zum anderen natürlich dann würde man recht schnell die Nagetiere unten dran haben. Die finden das natürlich auch sehr lecker, so einen hochwertigen, tollen Parmesan da anzubeißen.
Aber die Gefahr, dass die Mauer dann irgendwann einschmilzt, die hätte man nicht? Also dass sie nur noch die Hälfte der Größe?
Nee, schmelzen wird das nicht, aber es wird schlecht werden. Irgendwann bricht er dann auseinander.
Also Frau Heuer, Sie als Käsesommelier, können wir festhalten, dass in der Käseplatte, die wir vielleicht im Restaurant essen, der Mauerkäse ganz am Ende kommt auf dieser Platte?
Nee, gar nicht mal. Er ist im Vergleich zu gewaschenen Käsesorten wie in Münster oder Epoisse, ist er sehr viel milder. Also man würde ihn vielleicht so an die dritte Stelle machen. Also nach Frischkäse beziehungsweise auch Ziegenkäse und dann kommt ein bisschen Schnittkäse und dann kommt der Parmesan. Und danach kommt noch einiges. Also ein gereifter Weichkäse mit weißem Schimmel oder gereifter Weichkäse mit rot gewaschener Kultur außen und dann am Ende kommt der Blauschimmelkäse.
Was man aufgrund einer Käsemauer, einer Kunstaktion eigentlich alles über Käse erfährt, unglaublich. Katrin Heuer ist Käsesommelier und Leiterin des Schulungszentrums am European Cheese Center in Hannover. Wir haben über Käse gesprochen, denn der amerikanische Künstler Casimo Cavallaro will an der US-Grenze zu Mexiko eine Mauer aus Käse bauen. Die Empfehlung aus Hannover, Parmesan sollte es sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.